Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus der mittelvietnamesischen Hafenstadt Da Nang, die 1965 Weltberühmtheit erlangte, weil hier sind damals die amerikanischen Bodentruppen an Land gegangen. Sie haben eine große Basis hier aus dem Boden gestampft, einen Hafen, auch einen Luftlandestützpunkt, der Anfang eines schicksalsschweren, verheerenden Experiments in Gewalt und geopolitischer Verblendung. Heute ist Da Nang eine unglaublich dynamische Boomstadt in Vietnam, gewaltig gewachsen, allein in den letzten 10 Jahren. Höchste Betriebsamkeit, eine Händler-, eine Gewerbestadt mit zum Teil bereits hervorragender Infrastruktur, auch im Bereich der Spital-, der Gesundheitsversorgung, der Tourismus legt da sehr zu. Und wir haben hier ein wirklich internationales Publikum. Ich habe auch viele Schweizer angetroffen an den Stränden von Da Nang. Das Meer kann hier ziemlich giftige Strömungen entwickeln, allerdings eher im Herbst. Jetzt plätschert alles friedlich vor sich hin. Wunderschön, eine Idylle, die so überhaupt nicht mehr erinnert an die kriegerischen Zeiten, die Vietnam hinter sich gelassen hat. Und aus der Katastrophe hat es dieses leidensfähige und bewundernswerte Volk geschafft, gewissermaßen eine Goldgrube zu machen. Auf dem Papier und in der Praxis ist Vietnam natürlich immer noch ein kommunistischer Staat mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Auch eine etwas fiebrige Immobilien- und Konjunkturentwicklung im Moment. Selbst bei uns war zu lesen der Fall dieser chinesischen Immobilienmagnatin aus Saigon, Ho Chi Minh-Stadt, die mit der Todesstrafe belegt wurde, weil sie einen Crash da möglicherweise ausgelöst hätte, eine Überschuldung von, glaube ich, 44 Milliarden US-Dollar, ein großer Skandal, der da zum Teil auch unter dem Deckel gehalten wird, ein Symptom dafür, dass eben die kommunistische Einparteienherrschaft in der Alltagspraxis eben nicht reibungslos funktioniert. Ungeachtet dessen ein kommunistisches Land mit einer stürmischen kapitalistischen Entwicklung. Ich begrüße Sie bei Weltwoche Daily International, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. Mai 2024. Hoffen wir, dass der Tag der Arbeit ohne Krawalle und Sachbeschädigungen über die Bühne geht. Die Schweizer Ausgabe habe ich mit dem Gedanken lanciert, stellen wir uns das Toben in den Medien vor, wenn die Bürgerlichen einen Kampftag organisieren würden, jedes Jahr mit beträchtlicher Schadensbilanz. Die Medien wären außer sich, man würde nach Parteiverboten rufen, wenn die AfD da die Finger im Spiel hätte und die Rollkommandos der mitleidlosen Nancy Faeser, sie würden noch brutaler zuschlagen als bei den Reichsbürgern, da können Sie sicher sein. In Hamburg übrigens finden dieser Tage die Verhandlungen statt, mit den über die Reichsbürger da des Prinzen Reuss, also dort, wo unlängst das Kalifat ausgerufen wurde und die Islamisten eine bewilligte Demo zur Einführung einer Steinzeitdiktatur abhalten konnte. Dort werden jetzt deutsche Staatsbürger vor Gericht gezerrt. Deutschland in einem etwas verrückten, im Wortsinn aus den Fugen geraten Politzustand. Und ich betone das Politzustand, denn ich trenne immer noch zwischen der politischen Verwaltungselite und der Bevölkerung, obwohl natürlich die Bevölkerung am Schluss auch eine Hauptverantwortung trägt für all das, was da in Berlin wirkt und wütet. Ungeachtet dessen muss man festhalten, dass in repräsentativen Systemen die Wahlen eben nur einen relativ geringfügigen Korrekturmechanismus bieten. Viele Parteien preisen sich ja während den Wahlen als ganz etwas anderes an, als das, was sie dann vorlegen, wenn sie an den Hebeln der Macht sind. Es finden manchmal auch die wundersamsten Persönlichkeitsveränderungen statt. Kaum hat jemand auf einem Amtssessel Platz genommen, scheint da eine Art Transformation stattzufinden, sozusagen über das Gesäß, via Rückgrat dann ins Großhirn und plötzlich sitzt da ein ganz anderer. Einige dürften sich da ja die Augen gerieben haben, etwa bei den Grünen, die als Antikriegspazifisten angetreten waren, keine Waffen in Kriegsgebiete und dergleichen mehr. Und heute sind die Baumumarmer von einst zu den größten Waffennarren der deutschen Politik geworden. So schnell kann es gehen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man in der Politik alles daran setzt, dass eben die Politik nicht nur den Politikern überlassen bleibt. Das haben wir in der Schweiz gelernt. Das ist eine Erfahrung der Geschichte. Wir haben einen stark überbremsten Staat mit vielen Checks and Balances und Spaß- und Machtbremsen institutionalisiert. Die direkte Demokratie natürlich, die Referenden, die Initiativen, dann aber auch der dezentrale Staatsaufbau, ganz wichtig in der Schweiz, stärker ausgeprägt als in Deutschland. Das führt dazu, dass sie wenigstens auf kommunaler Stufe eine viel strengere Finanz- und Machtkontrolle haben. Je weiter sie aufsteigen, auch in der Schweiz, da geht es dann mit der Schindluderei ziemlich überbordend weiter. Je höher man aufsteigt, desto weniger Kontrolle ist da. Und auch der Schweizer Staat ist da auf gefährlichen deutschen Bahnen unterwegs. Immer mehr Macht für die Politik, immer mehr Geld für die Politik, immer mehr Belastungen gegen den öffentlichen Sektor. Und etwas vom Allerwichtigsten, was wir in der Demokratie zu pflegen haben, ist die Meinungsäußerungsfreiheit, die Meinungsvielfalt. Das wäre die Aufgabe der Medien. Meines Erachtens werden sie dem viel zu wenig gerecht. Auch in der Schweiz ein Gleichförmigkeitstrott, ein Einheitsbrei, dass es einem manchmal geradezu unheimlich gespenstisch vorkommt, aber man darf da die Journalisten auch nicht von anderen gesellschaftlichen Trends ausnehmen. Der Mensch ist nun einmal ein Herdentier und es ist bequemer, damit der Gruppe mitzutrotten, als unangenehm aufzufallen, als der, der immer widerspricht. Machen Sie Test einmal bei sich in der Umgebung. Widersprechen Sie einfach mal all Ihren Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen und Sie werden schnell feststellen, dass sich die zuvor freundlich blitzenden Augen zu messerscharfen Schlitzen, zu Schießscharten verengen. Hab das alles schon erlebt. Also wichtig ist es, dass Journalisten da immer wieder dagegenhalten und Widerspruch schaffen. Leider beobachte ich in der Bundesrepublik momentan viele gegenläufige, ja, offen undemokratische Tendenzen. Jüngstes Beispiel, wir haben Umfrageresultate gesehen, bei denen die Jungen, die 14- bis 29-Jährigen, offensichtlich zu 22%, also ein beträchtlicher Anteil, die würden am liebsten die AfD wählen. Und anstatt sich jetzt damit auseinanderzusetzen, warum die AfD vielleicht wählen und warum sie in dieser AfD eben nicht jene Monster, Teufel und Außerirdischen zu erblicken glauben, wie da viele im offiziellen Politik- und Medienbetrieb, anstatt dieser Frage nachzugehen, kommen nun deutsche Bildungspolitiker wie zum Beispiel der Kai Gehring und fordern, man müsse jetzt flächendeckend die Lehrpläne in den Schulen abändern. Das ist unglaublich, das ist totalitäres Denken, das sich hier in Reinkultur unverdünnt zeigt und unfreiwillig offenbaren die Grünen damit auch ihre Herkunftstraditionen aus dem Kommunismus. Viele Grüne, nicht alle, viele Grüne stammen aus kommunistischen K-Gruppen. Auch der heute sehr angesehene baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann war ja einst dem Trotzkismus, glaube ich, nicht abgeneigt. Allerdings, dieser Politiker, das spricht für ihn, hat auch in Interviews immer wieder von Fehlern aus der Jugend gesprochen. Das finde ich in Ordnung. Jeder hat das Recht, sich auch einmal zu irren und man darf darüber reden und man kann ja dann auch anderen erklären, warum man nicht in diese radikalen Gefilde absteigen sollte. Aber am schlimmsten ist es, wenn eben der Fanatismus sich sozusagen ungefiltert immer wieder Bahn bricht. Großes Thema, die Nord Stream-Sprengung. Die Chinesen haben das wieder aufs Tapet gebracht mit ihrem diplomatischen Vertreter im UNO-Sicherheitsrat. Der hat die Weltgemeinschaft, wie es da etwas pathetisch heißt, aufgerufen, mit den Russen zusammenzuarbeiten, um dieses Verbrechen und diesen Terroranschlag, den größten Terroranschlag auf eine systemrelevante Infrastruktur in der Nachkriegszeit in Europa, diesen Terroranschlag endlich aufzuklären. zu enthüllen, wie da die Fakten sind. Es sind scharfe Worte gefallen gegen die beteiligten Staaten. Und nun hat also dieser chinesische Vertreter von ungewohnter Seite Unterstützung bekommen, nämlich von britischen Versicherungsgesellschaften Lloyd's London und Arch. Sie widersprechen den offiziellen Darlegungen, es seien nicht staatliche Akteure in einem Schlauchboot, vermutlich mit ein paar Tischbomben bewaffnet gewesen, die damals diese Infrastruktur in die Luft gesprengt hätten. Nein, es müssen staatliche Akteure gewesen sein, sagen die britischen Versicherer, und sie sind nicht bereit, irgendwelche Schadensfolgen da zu begleichen, solange das Ganze nicht schonungslos aufgedeckt wird. Und es geht nicht, meine Damen und Herren, dass man solche Verbrechen einfach unaufgeklärt lässt. Damit verliert der Staat seine Glaubwürdigkeit. Jede Parkbuße, jedes Verkehrsdelikt, jede Geschwindigkeitsüberschreitung wird da mitleidlos verfolgt. Aber in anderen Bereichen des Staates ist scheinbar alles erlaubt. Bei Nord Stream, ich meine, das schreit zum Himmel, aber auch in der Migrationspolitik zum Teil herrscht einfach unterschiedliches zweierlei Maß, und somit untergraben natürlich diese ach so wertegeleiteten Demokratien die eigentliche staatliche, rechtsstaatliche Grundordnung, auf der sie beruhen. Und die, die den Rechtsstaat am meisten mit meistens moralisierenden Gründen aushebeln, das sind dann immer auch die, die sich da als Gralshüter des Rechtsstaats gegen die Demokratie inszenieren. In der Demokratie heißt Rechtsstaat, dass sich alle ans Recht halten, und was Recht ist, das beschließen am Ende die Bevölkerungen, manchmal indirekt, repräsentativ über Wahlen und ihre Volksvertreter. Das ist der Rechtsstaat und nicht das, was Politiker einfach aus dem jeweiligen Macht- oder Moral- oder Image-Interesse heraus tagtäglich von sich geben. Also Nord Stream, ein wichtiges Thema. Ein anderes sehr wichtiges Thema meines Erachtens ist die Diskussion, die jetzt langsam in die Medien hineinsickert. Offenbar haben die Deutschen zusammen mit Ruanda eine UNO-Resolution auf den Schlitten gebracht, eine UNO-Resolution, die die Serben als gleichsam genozidäres Volk anklagen soll, aufgrund des Massakers von Srebrenica 1995 im Jugoslawienkrieg. Damals ist es zur brutalen Abschlachtung, zum Kriegsverbrechen gekommen, gegen, was waren es, 5.000 oder 8.000 Männer im wehrfähigen Alter. Und nun kommen also die Deutschen und die Ruander und sagen, das war ein Genozid, und das muss aufs Schärfste geahndet werden. Ich finde das komplett falsch, was die Deutschen hier machen. Das ist meines Erachtens nicht die Aufgabe der Deutschen, mit solchen extrem aufgeladenen sozusagen Moral- oder Moralismusbomben in Erscheinung zu treten, um andere Länder anzuklagen. Gerade die Deutschen, die selber ja einen Genozid versucht haben, damals unter einem verbrecherischen Regime, dass die Macht dann auch vollständig an sich gerissen hat. Das war keine Demokratie, da konnte man auch nicht mehr dagegen demonstrieren. Und wenn sich ein Deutscher gewehrt hätte gegen die Machenschaften Hitlers, damals wäre er auch im KZ gelandet. Ich möchte da nicht leichtfertig über diese Zeit urteilen, weil ich nicht darin gelebt habe. Das ist sehr, sehr bequem. Aber gerade aus dieser Erfahrung heraus sollten doch die deutschen Außenpolitiker, die deutschen Politiker aufhören, jetzt da den Weltmoralschiedsrichter spielen zu wollen. Und dazu hat sich in einem Dokumentarfilm auch sehr gut und interessant geäußert der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Blick auf die heutige Außenministerin Annalena Baerbock. Schröder sprach da von einer diplomatischen, von einer außenpolitischen Fehlentwicklung in der Bundesrepublik. Da werde einfach unnötig Porzellan zerschlagen in rauen Mengen. Und jetzt die Deutschen also hier wieder mit so einem gesinnungspolitischen Vorstoß, ausgerechnet die Deutschen, ausgerechnet die Ruander, die ja auch einmal in ihrem Land noch vor nicht allzu langer Zeit einen Genozid hatten, doch anstatt jetzt mit dem Zeigefinger, mit der Moralkeule auf ein anderes Volk zu weisen, sollte man sich doch nicht mit dieser Symbolpolitik aufhalten, sondern man sollte versuchen, gerade als Politiker, von mir aus auch als deutscher Politiker, vielleicht gerade als deutscher Politiker, sollte man sich doch dafür einsetzen, dass solche Verbrechen in Zukunft nicht mehr passieren. Was nützt es in der Vergangenheit, jetzt hier noch einmal voll dreinzufahren und die Serben vorzuführen vor der Weltgemeinschaft? Die Serben übrigens, die sich verständlicherweise natürlich wehren gegen solche Zuschreibungen. die sagen, natürlich soll das alles aufgedeckt und kritisiert werden, aber wir wollen nicht, dass hier ein ganzes Volk verunglimpft wird nach Kriterien, die nicht logisch, die nicht schlüssig und die auch nicht ausbalanciert sind. Und hier geht es eben um Gesinnungs- und Symbolpolitik. Die Deutschen sollten meines Erachtens aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Leidenserfahrung, auch aus dieser Erfahrung kriegerischer Niederlagen und Kriegsverbrechen, sollten sie doch politisch darauf hinwirken, eher den Ausgleich zu schaffen und die Resultate positiv hinzubekommen. Außerdem, auch ein wichtiger Punkt, kommt man dann schnell in den Verdacht der Doppelmoral. Und hier hat ein aus meiner Sicht ganz beeindruckender deutscher Journalist Florian Warweg von den Nachdenkseiten eine wichtige Rolle gespielt. Das ist einer der unbequemsten Frager, der nervt dann immer die Behördenvertreter da an den Medienkonferenzen in Berlin. Der Florian Warweg hat diese Resolution, diese Genozidresolution gegen Serbien, die hat er aufgedeckt, weil man wollte das etwas hinter den Kulissen halten. Es gab eine Pressekonferenz, er hat dann gefragt, wie man sich dazu verhalte, dass man nun den Serben da einen Genozid vorwerfe, gleichzeitig aber sich im Gazastreifen gegen die Formulierung Genozid wehre, obwohl dort ja viel mehr Menschen umgekommen seien, und zwar auch vor allem Frauen und Kinder, im Unterschied zu Srebrenica, wo es vor allem Männer im wehrfähigen Alter traf. Wissen Sie, ich finde beides schrecklich und ich würde immer davor warnen oder zur Zurückhaltung mahnen, hier mit solchen extrem aufgeladenen Begriffen zu kommen wie Genozid. Aber wenn man es dann schon bringt, ja, dann muss man sich eben die Frage auch gefallen lassen, warum man in diesem Fall so urteilt und im anderen unverständlicherweise anders. Die Behörden haben sich dann gar nicht so richtig eingelassen auf die Fragen von Florian Warweg. Man hat versucht, ihn da etwas wegzuputzen. Großartig die Leistung dieses Journalisten. Vorsicht bei Fehleinschätzungen gegenüber China. Es breiten sich da bei uns einige Kommentare und Kommentatoren aus, die China im wirtschaftlichen Abwärtsstrudel zu beobachten glauben. Ja, sie haben Probleme, die Chinesen, aber insgesamt hat die Wirtschaft auch wieder gegenüber dem letzten Jahr stark zugelegt und man hat sich auch verbessert, sie hat sich vergrößert. Viele chinesische Unternehmer sind im Begriff, den Weltmarkt zu erobern, gegen 100 Automarken machen da den Deutschen etablierte Positionen streitig, die schwächelnde deutsche Autoindustrie und die Europäer, die eben auch schwächeln insgesamt, sollten sich da nicht bequem auf die Schulter klopfen und auf China herunterblicken. Sensationell dann die Enthüllungen zu jenem Spionagefall im Umfeld des AfD-Europapolitikers Maximilian Kra. Da kommen nun laufend neue interessante Fakten ans Licht. Es handelt sich ja hier um einen Mitarbeiter, den Maximilian Kra im Europaparlament zugewiesen oder ausgewählt bekommen hat. Ein vom Europaparlament akkreditierter Mitarbeiter namens Jan Ge. Und der soll spioniert haben für China. Und jetzt versucht ja bereits die Bundesinnenministerin, diesen Fall zu einem Fall AfD zu machen und gegen den AfD-Abgeordneten Kra zu wenden, sozusagen umzuschmieden zur innenpolitischen Waffe. Nun allerdings ist bestätigt, dass dieser Jan Ge, ein Mitarbeiter der SPD, ein Mitglied der SPD war und ein möglicherweise früherer Mitarbeiter des sächsischen Verfassungsschutzes in den Jahren 2007 und folgende. Und wenn sich das erhärten sollte, meine Damen und Herren, dann wäre es ja ein regelrechter Skandal, denn dann hätte der Verfassungsschutz ja die Aufgabe gehabt, den Maximilian Kra vor diesem Can Ge zu warnen, hat man ihn aber in eine Falle laufen lassen, den AfD-Mann. Wieso hat der Verfassungsschutz nichts gesagt? Also diese Fakten müssen noch genauestens geprüft und erhärtet werden, aber bereits kursieren da erste glaubwürdige Berichte. Und das wäre, wenn sich das alles so bestätigen sollte, ein weiteres Beispiel dafür, dass eben Institutionen, die die Demokratie schützen sollten, wie der Verfassungsschutz, zu Institutionen werden können, die die Demokratie bedrohen, zu akuten Gefährdungen der Demokratie. 0,05% der EU-Bürger haben das Duell von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihren Mitbewerbern verfolgt. Ein krasses Desinteresse an der EU, in der EU-Politik, an der EU-Kommission, auch ein Schlaglicht werfend auf die unglaubliche Abgehobenheit dieser Institutionen in den Augen der Bevölkerung. Dann noch eine Kuriosität, ganz kurz zum Schluss zu reden, gibt der Erfolg einer Transperson, eines Transmenschen, eines Mannes, der sich als Frau fühlt und ein Darts-Turnier, diese Wurfpfeile, ein Turnier gewinnen konnte. Und jetzt gehen die Frauen für den Frauensport auf die Barrikaden. Sie sagen, das geht überhaupt nicht, dass hier da ein Mann sich einfach umschminkt zur Frau und dann sich in den Frauensport hineindringt. Das geht nicht. Die Medien, auch in der Schweiz, halten dagegen, sagen, ja, beim Darts-Spiel kommt es ja gar nicht so auf die körperlichen Vorzüge an. Das ist ja nicht Judo oder Boxen oder Tennis oder Schwimmen. Deshalb sei doch das überhaupt kein Problem. Hier muss ich als ehemaliger Sportjournalist krass widersprechen und deutlich, denn auch bei Sportarten, in denen vermeintlich das Körperliche nicht im Vordergrund steht, zeichnen sich immer wieder beträchtliche Leistungsvorteile der Männer ab. Nehmen Sie Curling, nehmen Sie aber auch den Schachsport. Einzig beim Reiten, da sehen wir ebenbürtige Frauen, vielleicht auch deshalb, weil dort eben die Muskelkraft der Pferde sozusagen geschlechtsneutralisierend auf die menschlichen Teilnehmer wirkt. Beim Darts-Spiel würde ich das allerdings nicht behaupten. Noah Lynn van Leuven ist hier der Name dieser Transperson, dieses Darts-Spielers, dieser Darts-Spielerin. Der Frauensport steht hier sozusagen im Risiko, durch diesen Genderwahn kaputt gemacht zu werden. Und dafür sprechen sich nun auch diese weiblichen Sportlerinnen aus. Eine interessante Debatte, dass eben diese Woke-Philosophie, dieser Genderismus sich am Schluss dann wieder ganz anders auswirkt, als wie man es eigentlich gehabt haben wollte. Nämlich plötzlich landen wir dann bei der Diskriminierung von Frauen. Ein typisches Beispiel auch wieder für diese Gesinnungspolitik, die am Schluss das Gegenteil bewirkt von dem, was die Urheber eigentlich beabsichtigt haben. Meine Damen und Herren, das war's jetzt von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag mit diesen Strandbildern aus Da Nang.